Weiß gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid bei der zweiten Folge in Folge nach der langen Pause. Gab's lang nicht. Und wir kriegen die zweite Folge hintereinander hin, obwohl wir, wenn wir gerade so tun, als ja, sei der Spielplan der NBA wirklich was, was man so nach und nach leaken kann. So, ich meine, die Bulls spielen erst in Miami. Der Home Opener ist gegen Cleveland und ja, am Ende, ich renne tatsächlich noch im Kreis in der Wohnung vor lauter Aufregung. Deshalb bin ich auch froh, dass er mir wieder gegenüber sitzt. Der wie immer nordisch ungerührte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, es ist schon, ich bin nicht der Erste, der es anmerkt, das haben schon auch schon andere angemerkt, aber woher kommt dieser Drang, wirklich alles zu leaken? Wirklich nur damit Deppen wie wir dann, oder Deppen wie ich in dem Fall, drüber sprechen? Also, Spielplan fand ich schon extrem, mal abgesehen von den Christmas Games natürlich, die ja wirklich unser Leben beeinflussen, aber.
Ja, ich habe mich das auch schon gefragt. Also, ich meine, ich hatte kurz natürlich auch überlegt, ob wir jetzt so diese Woche einfach jeden Tag eine Folge machen sollten, immer zu jedem Spielplan-Leak kurz ein bisschen analysieren und irgendwie
Preview auch schon. Überhaupt.
Ja, genau. Und Takes abgeben.
Ja.
Ist schon irgendwie krass, aber ich habe halt auch das Gefühl, das ist mittlerweile einfach so diese Art, wie die NBA gecovert wird in der USA, und das bezieht sich dann halt irgendwann auf wirklich jedes Thema. Also egal, worum es geht, wenn es jetzt wenn sich das nächste Mal jemand verletzt, dann wird es wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwie ein neues Update geben und immer aus unterschiedlichen Quellen und immer ein bisschen anders. Irgendwann ist es dann das linke Bein, vorher war es das rechte Bein. Ja. Also es ist eine ganz komische Art, finde ich, drüber zu berichten, gerade bei so einem Ding. Mir hätte es gereicht, wenn sie, okay, einmal Christmas Games Bescheid sagen und den Rest dann einfach auf eins raushauen. Aber keine Ahnung, es verdienen Leute ja sehr viel Geld dafür, dass sie halt diese krassen Leaks dann raushauen.
Ja, und es hält halt das Flämmchen in dem Fall am Köcheln. So, ne? Also es gibt halt dann doch wieder irgendwie so ein, zumindest mal einen Anlass, um irgendwas rauszuballern. Also
ja, kann mich mit Nix Twitter anlegen, das ist ja auch immerhin etwas.
Ja.
Habe ich sonst in der Offseason jetzt auch keinen Anlass zu.
Ja, stimmt. Achso, Christmas Games natürlich.
Ja.
Stimmt.
Ah, ja, richtig. Ja, weil ich ja seit Jahren eigentlich die Idee propagiere, dass man halt alle 5 Spiele nacheinander im Madison Square Garden hat.
Ja.
Und sich aber halt auf die besten Teams beschränkt und die Knicks dann halt nicht dabei sind. Diesen Vorschlag habe ich nochmal kundgetan und wurde harsch dafür kritisiert. Nein, so schlimm war es auch nicht. Aber du weißt, in der Offseason müssen wir alles ein bisschen übertreiben. Es war der Vorschlag. Und also, wenn man bedenkt, dass halt zum Beispiel Miami, die einen Sieg von den Finals entfernt waren, nicht dabei sind, aber die Knicks dabei sind als aufstrebender, ich weiß gar nicht, was sie jetzt am Ende waren, 11 Seed oder so, dann ist es halt manchmal immer schwer, dafür sportlich zu argumentieren. Und ich finde aber den Madison Square Garden halt geil. Ich finde auch das Publikum in New York super und denke deswegen, das sollte man zu einem großen Mega-Event machen, was auch für jemanden wie mich, der ja aus dem Ausland käme, das einfacher machen würde, weil ich kann ja nicht zu jedem Christmas Game reisen, selbstverständlich. Wenn ich aber wüsste, die 10 besten Teams der Liga sind alle an einem Ort und ich müsste meiner Chefredaktion quasi nur verklickert. Es geht um 1-2 Tage, schickt mich dorthin, die sind alle dort. Das würde vielleicht, das könnte man vielleicht verargumentieren. Also es ist natürlich auch eine gewisse Eigenmotivation dabei.
Ich merke schon. Ich finde aber den Gedanken, also ich finde das grundsätzlich auf jeden Fall sinnvoll, weil, wie du richtig ansprichst, also die Knicks haben jetzt, zumindest letzte Saison, eigentlich jetzt nicht genügend sportlich dazu beigetragen, dabei zu sein. Aber wenn wir über ein Mid-Season-Tournament sprechen, warum fangen wir nicht, wie du sagst, mit so einem kleinen Christmas-Tournament an, mit einfach den besten Teams?
Weißt du? Ich glaube, weil der Christmas Day eh schon so ein Feiertag ist.
Ja, aber man könnte dem Ganzen zumindest ja nochmal stimmt, man will natürlich immer zusätzlich immer noch mehr. Es wäre aber irgendwie so als kleinen Testballon, für den man nicht viel verändern müsste, im Endeffekt. Also, die Hälfte der Teams muss ja so oder so reisen, dann, ne? Gut, ja. Im Endeffekt natürlich grundsätzlich auch, je weniger Reisen, desto besser in der heutigen Zeit per Fliege. Aber ja, so von grundsätzlich mal rein sportlich wäre das schon irgendwie eine ganz interessante Geschichte. Ich habe allerdings auch noch eine andere Theorie gehört, die ich ganz interessant fand, warum es jetzt die Knicks sind.
Also was jetzt nicht? Ich glaube, also hier draußen ist gerade ein Rennauto vorbeigefahren.
Ja, war schon, ja. Formel 1 Testfahrten in Hamburg oder was?
Ja, ich glaube auch.
Ja, habe ich auch gehört, dass sie jetzt irgendwie einfach random mal schauen wollen, wie sich die Autos im Straßenverkehr auch so machen. Aber wo war ich? Genau, also es ist ja Nick Sixers anscheinend angeblich. Und hier Big Dave Watson von CHGO Chicago hat hat die Mutmaßung aufgestellt, dass die NBA eigentlich nur an uns denkt, weil er hat so ein bisschen so beschrieben, okay, du hast halt Christmas Day und Christmas Games und du sagst halt, irgendwann verabschiedest du dich halt von der Familie, sagst, okay, Freunde, na, jetzt Basketball. Er hat gesagt, gehst du halt in deine Höhle im Keller, schaust da oder gehst halt ins Wohnzimmer und bist dann denk, und dann denkst, ja, wann kommst du mal wieder? Willst du nicht ein paar Geschenke aufmachen? Willst du nicht hier kommen? Verwandtschaft ist da, sag doch mal Hallo. Nee, Basketball. Und dann ist jetzt halt so, jetzt hast du halt da so ein Spiel, bei dem du guten Gewissens sagen kannst, okay, Family, ich bin dabei. Ja. Und gehst dann dahin. Und er sagt, das Gute ist, es ist ein frühes Spiel, weil dann kannst du sagen, ich war ja schon dabei, will aber jetzt eins der anderen Spiele gucken. Das war seine Mutmaßung. Finde ich auch interessant.
Ja, also habe ich auch schon gehört. Ich meine, diese Rolle füllen sie ja de facto jetzt auch seit, ja, ich weiß nicht, seit 10 Jahren aus. Also ich glaube, ja. von den letzten 10 Christmas Days waren sie ja, glaube ich, irgendwie 8-mal dabei oder so. Und ja. Meistens, also ich habe so eine Statistik gesehen, sie haben im Durchschnitt mit 12 Punkten Unterschied verloren und sie haben einmal gewonnen gegen die Hawks, weil die Trae Young nicht dabei hatten. Also sie erfüllen tatsächlich meistens einfach diese Rolle. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war dieser Giannis springt über Tim Hardaway Dank an einem Weihnachtstag. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Dafür lohnt sich's dann natürlich doch wieder, aber ja, wegen den Knicks natürlich.
Jetzt springt James Harden über Obi Toppin oder so.
Wahrscheinlich.
Ja, ich muss ja gestehen, so ein bisschen, ich meine, die Bulls hatten ja auch lange diese Rolle, beziehungsweise es gab ja auch so 1, 2, 3 Jahre, in denen die Bulls noch dabei waren, so aus, keine Ahnung, alter Verbundenheit zu den Noah Rose Bulls. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie sie dann wirklich von den Spurs einmal so richtig übel vermöbelt wurden. Seither waren sie ja auch nicht mehr dabei. Die letzten Jahre ja zu Recht, beziehungsweise abgesehen von letztem Jahr. Ich muss sagen, so ein bisschen schön fände ich schon, sie wieder am Christmas Day zu sehen, weil es ja schon irgendwie angenehm ist zu gucken. Und dann kann ich natürlich auch wieder die Knicks-Fans verstehen hierzulande, die sich natürlich freuen, die Knicks dann irgendwie entspannt gucken zu können.
Natürlich. Aber es rechnet sich ja auch wirklich nicht gegen die Knicks-Fans, nur gegen die Knicks.
Nur gegen die Knicks, ja.
Aber das sollte man nie vergessen.
Aber ich meine, vielleicht wird es ja sowieso noch ein Stückchen interessanter, weil sie haben ja die Trade-Gespräche zwischen die Jazz und die Knicks wieder aufgenommen für Donovan Mitchell. Ja. Vielleicht ist ein bisschen mehr Spektakel und vielleicht sehen wir die Bulls auch in 3,5 Jahren wieder, denn damit wir uns nicht zu sehr mit der Schedule aufhalten, möchte ich jetzt ganz kurz den zweifachen MVP, Finals MVP, NBA Champion Giannis Sina Ugo Antetokounmpo zitieren. Der gesagt hat, I think anybody you ask a question that plays basketball, if he said no, he would be a liar. It's a team that won multiple championships. It's a team with one of the greatest players, if not the greatest player to ever play this game. So it's a no-brainer. Everybody would love to play for Chicago. Down the line, you never know. Maybe I'll play for Chicago. But right now, I'm committed to Milwaukee. Ging runter wie Öl.
Na? Das kann ich mir vorstellen.
Ging runter wie Öl. Vielleicht ein bisschen, es wird ein bisschen, wie soll man sagen, es entsteht ein bisschen Reibung, wenn man sich überlegt, dass er es bei Fox 32 Chicago gesagt hat und gefragt wurde, ob er sich vorstellen kann, für die Bulls zu spielen. Also ist jetzt nicht so, dass Giannis eigentlich seit Jahren sich überlegt, wann kann ich endlich dezent platzieren, dass ich irgendwann für die Bulls spielen will und jetzt die Chance hatte, sondern er wurde gefragt. Von daher, er hat ja auch noch Vertrag, kann in 3 Jahren, glaube ich, ausstellen. Ich glaube, 25, 26 hat eine Player-Option. Es ist trotzdem schön zu hören, dass der beste Spieler der Liga, meiner Meinung nach, auch das wird heute noch interessant. Kleiner Spoiler. Für all diejenigen, die Shownotes nicht gelesen haben natürlich und die Überschrift und überhaupt blind auf den Podcast klicken. dass der sich vorstellen kann, für Chicago zu spielen. Kannst du dir den Giannis in Chicago vorstellen?
Nö. Also ich glaube auch, dass Giannis für ihn ist Offseason auch einfach so ein bisschen Lying Season. Er hat ja auch gerade, ich weiß nicht, ob es beim gleichen Gespräch war, aber er hat ja auch vor ein paar Tagen gesagt, dass LeBron immer noch der beste Spieler der Liga ist. Und ich glaube, er erzählt gerade einfach einen und ist in Wirklichkeit auf die EM fokussiert und will dort zeigen, dass er auch in Fieber-Basketball funktioniert und hat alles andere um ihn herum vergessen und redet deswegen wirres Zeug. Oder er lügt. Ich glaube nicht, dass er von Milwaukee zu den Bucks gehen würde. Ich meine, zu den Bulls gehen würde. Das wäre schon irgendwie auch ein bisschen frech.
Was ich mir vorstellen könnte, dass er so nach den Buhrufen während der Playoffs so ein bisschen mit den Gefühlen der Bulls-Fans spielen will. Weißt du?
Das könnte ich mir auch vorstellen. Das wäre dann wieder, das wäre dann wieder Evil Giannis, ja, und das würde mir, genau, gut gefallen.
Ja, ja. Also das ist, ich meine, das Witzige ist ja dieses Video.
Er hat sich doch damals auch mit dem verrückten Dunleavy geprügelt, oder nicht? Das war doch auch, boah, gegen die Bulls. Also er hatte ja einfach eine Vorgeschichte mit den verrückten, ja, Bulls.
Ja. Aber vielleicht ist er auch eigentlich versöhnlich unterwegs und möchte halt auch, ja.
Nee, ich glaube, du hast eine Schwarze getroffen. Ich glaube, er will sie einfach verarschen.
Ja. Das ist geil, weil sie halt geil fand,
da gibt's ja. Er ist mir noch sympathischer geworden dadurch. Danke für diese Theorie. Das,
ja. Ich glaube, ich muss meinen Draft
mal kurz umbauen. Ich wusste nicht, dass Giannis bei mir noch klettern kann, aber er ist dadurch jetzt einfach nochmal geklettert.
Ja. Ja. Ich meine, das Ding ist ja, dieses Video war ja auch, also wie er so da saß, das sah ja irgendwie auch aus wie so, also keine Ahnung, als wäre es so ein, das hätte auch ein Comedy-Skit sein können. Weißt du, wie ich meine? Also wie er auf dieser Bühne saß, so gekleidet, wie er auch geantwortet hat. Also es war irgendwie so, ich hatte Probleme, es so grundsätzlich auch ernst zu nehmen, muss ich sagen.
Und vielleicht war das auch gar nicht, sondern es war irgendwie ein Key and Peele-Skit oder so.
Oder Manuel Neuer.
das kann natürlich auch immer sein.
Das kann immer sein. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie sich die Sache zwischen den Bulls und Giannis so in den nächsten Jahren entwickelt. Ich meine, die Rivalität wird natürlich immer intensiver. Ne? Die Bulls werden auf jeden Fall näher an Milwaukee ranrücken. Und ne, dadurch werden die Duelle intensiver. Es ist mehr Feuer drin. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass Giannis, vielleicht macht Giannis auch den KD und wechselt in 3 Jahren zu einem 78-Siegeteam.
Und ja, das kann natürlich auch gut sein.
Also, wir wissen es nicht. Wir sind sehr gespannt.
Aber würden die Bulls denn Patrick Williams für Giannis traden?
Ja.
Also du nicht, aber meinst
du die nicht. Bulls? Ja, aber ich muss ja zum Glück auch nicht entscheiden. Ich würde Patrick Williams nicht für Giannis traden. Ich bin so heiß auf Patrick Williams nächstes Jahr. Das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Aber wahrscheinlich würde ich ihn für Giannis traden. Für Giannis würde ich jeden traden.
Okay. Das ist auch die Grenze, das ist der Einzige.
Ja, ja, also mit Embiid oder Luca oder so musst du mir nicht kommen.
Dann, ja, okay.
Das wird schon schwierig. Also Giannis aber ist der, den möchte ich schon haben als Gegenwert, wenn Pat gehen sollte. Darunter geht's nicht. Aber wir werden heute noch ein bisschen schauen, wir werden nicht traden, wir werden draften, ne? Um mal so ein bisschen uns vorzubereiten auf die Saison, und wir haben uns überlegt, wir draften quasi die besten Spieler der Liga, und wird dann eigentlich im Endeffekt schon so unsere Reihenfolge werden, schauen auch ein bisschen, dass dann irgendwie ein Team zustande kommt, das halbwegs spielbar wäre. Ich meine, mit den besten Spielern der Liga bist du grundsätzlich auch spielbar, dann ist es dann positionsmäßig nicht ganz so interessant, aber dass es so halbwegs realistisch ist. Gleichzeitig habe ich festgestellt, ist es gar nicht so kompliziert eigentlich, weil es dann doch interessanterweise echt ein bunter Mix an Spielertypen ist, ne?
Ja, absolut, absolut.
Und dadurch ist es eigentlich ganz cool. Wir werden, wenn ihr noch Fragen vermisst, wir hatten ja letzte Woche ein Mailbag und haben da schon gesagt, wir haben nicht alle geschafft. Schaut auf jeden Fall gern mal bei unserer Patreon-Seite vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpigerbit.
AE.
Vollkommen richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Andererseits haben wir es dann mal wieder geschafft, diese Woche einen dieser berühmten Extra-Inhalte aufzunehmen, nämlich Mailbag. Viele Fragen kamen ja von Patreon und da haben wir einen Teil beantwortet. Wir haben noch ein paar auf Lager. Vielleicht, je nachdem, wie es zeitlich heute aussieht, wie wir es schaffen, binden wir heute noch ein paar ein. Es sind relativ viele zeitlose Fragen auch dabei. Von daher kann es gut sein, dass wir es in nächster Zeit einfach mal irgendwo nochmal einstreuen werden. Und damit die Chancen steigen, dass wir heute Fragen mit reinbekommen, würde ich sagen, fangen wir direkt an zu draften. Jetzt ist natürlich die Frage, wer fängt an, Ole? Oder beziehungsweise, wie machen wir das?
Ich habe eine Idee. Hätten wir uns wahrscheinlich vorher überlegen
sollen. Hätten wir uns vorher überlegen sollen. Ich habe eine Idee. Ich habe hier gerade ein Blatt Papier zerknüllt, okay?
Okay, sehr gut.
Okay. Ich werde dieses
Blatt Papier zerknüllt.
Ich habe ein Blatt Papier zerknüllt. Und ich werde dieses Blatt Papier in eine meiner Hände legen, okay?
Okay.
Und dann wirst du sagen, unterm Tisch natürlich, damit niemand sieht, was hier vor sich geht. Ja, okay. Du weißt, was ich meine.
Hast du das auch vorher gekühlt oder so, damit du weißt, was passiert?
So ähnlich. Auf jeden Fall wirst du dann sagen, ob rechts oder links, und zwar von mir aus gesehen. Damit da keine Dinge. Und wenn du das Papierkügelchen triffst, fängst du an, hast du den ersten Pick. Wenn nicht, dann habe ich den ersten Pick. Wie findest du?
eigentlich gut, als Bremer habe ich ja mit Papierkugeln sowieso gute Erfahrungen.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Dass das Ganze ein bisschen komplizierter macht, ist, dass wir die Kameras ausgemacht haben und ich natürlich jetzt nicht überprüfen kann, wie du mich bescheißt, aber das ist ja okay.
Vertrauen, es ist Vertrauen angesagt. Aber ich glaube, nach über 4,5 Jahren oder fast 4,5 Jahren mittlerweile müsste eigentlich unser Vertrauensband so dick gestrickt sein, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, oder?
Ja, okay. Glaub das mal.
Okay, gut. Also, wie gesagt, von mir aus gesehen, musst du sagen.
Aha.
Okay, ich sag, warte. Okay. Keine Ahnung warum, weil du hast ja gesagt, du siehst nichts, aber ich schmeiß es gerade noch hin und her und du darfst.
Links.
Ja, siehst du, Ole? Hast gewonnen. Ich halte es gerade in die Kamera. Siehst du?
Sehr gut, dass du es
nicht. Ehrlichkeit steht bei mir ganz oben. Und damit dürfte wahrscheinlich können wir gern vielleicht einen Trade zwischen Patrick Williams und deinem Team einfädeln, oder sehe ich es falsch?
Nee, sorry, ist untouchable. Also das machen wir nicht. Aber okay. Ja, legen wir einfach los, oder?
Ja.
Wir kommen wahrscheinlich sowieso auf alles Diskussionsmäßige währenddessen. Ich muss sagen, ich habe mir ekelhaft schwer getan mit fast allen. Aber nicht mit dem ersten. Das ist halt Giannis. Hast du eben schon gesagt. Der ist es momentan, ich stimme zu. Also ich glaube, so die Kombination aus einerseits Durability, was nicht ganz unwichtig ist, offensiver Durchschlagskraft, defensiv sowieso und auch, glaube ich, Kombinierbarkeit mit anderen Spielern, auch wenn er natürlich ziemlich einzigartig ist, ist Giannis die richtige Wahl. Von daher First Pick für mich.
Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich meine, wir hatten die Diskussion, auch während der MVP-Diskussion, ist eigentlich interessant, dass er dann eigentlich immer so ein bisschen hinten runtergefallen, beziehungsweise bei dir gar nicht so, ne? Aber dass man dann doch letztes Jahr dann eher Richtung Jokic tendiert hat, ich auch sehr Richtung Embiid tendiert habe, aber trotzdem, Giannis ist für mich so, was das Gesamtpaket angeht. Er hat auch brutale Playoffs gespielt, also nochmal obendrauf. Ja. Und ohne eben eigentlich seinen, ja, abseits von ihm vielseitigsten Scorer an seiner Seite und wichtigsten Scorer auch an seiner Seite mit Chris Middleton. Also es war schon gegen diese Celtics Defense. Deswegen Giannis auf jeden Fall bei mir. Zweiter Pick.
Jetzt wird's spannend.
Und ich weiß immer noch nicht, ob ich zu 100% glücklich bin damit. Ich sag's einfach, Kevin Durant.
Oha.
Weil,
sorry, kurz, ich war zu viel auf Twitter in den letzten Tagen.
Ja, genau. Oder bei Pressekonferenzen des 1. FC Köln. Für all diejenigen, ja, egal. Auf jeden Fall, für mich ist KD war bis zu seiner Verletzung eigentlich in der Verlosung. Und wenn wir sagen, dass Steve Nash ein kompliziertes Blatt hatte, letztes Jahr und auch das Jahr davor, hat's KD für mich spielerisch eben auch. Natürlich, und ich spreche ausschließlich über den Spieler KD, nicht über den GM KD. So, ja. Aber was, also KD hat für mich, also wenn wir vom Pakete ausgehen, klar, er ist jetzt eher so Richtung, eher am Ende seiner Prime, wenn überhaupt noch in seiner Prime. Was Giannis hat, hat er nicht so wahnsinnig, diese Durability. Das ist sicherlich ein Faktor. Trotzdem würde KD ist für mich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein Spiel 7, ich darf für dieses Spiel 7 einen Spieler wählen, der mir dieses Spiel gewinnen kann, ist KD für mich nach Giannis der nächste. Also das ist natürlich nur ein Aspekt, der in diese ganze Sache mit reinspielt, weil er einfach offensiv wahnsinnig schwer zu stoppen ist. Die Celtics haben es während dieser Playoffs so gut geschafft wie möglich. Ich denke, dass da allerdings auch viele Dinge mit reingespielt haben. A, hatten sie die richtigen Spieler, die es ihm schwer machen können, die auch diese Länge irgendwie hatten. B, war alles, also war dieses Netzteam, und es kann man natürlich auch sagen, es ist jetzt irgendwie eine Entschuldigung, bla bla bla, aber es war, das Netzteam war so dysfunktional und es gab so wenige Exit-Strategien, plus Kyrie ging dann auch, hat dann auch nicht mehr so wahnsinnig geholfen nach Spiel 1, dass es für KD einfach schwierig war. Und gleichzeitig war es das erste Mal, dass man gesehen hat, okay, KD ist irgendwie offensiv dann doch, ich mag den Ausdruck nicht sterblich, aber er ist halt einzubremsen, so richtig, für mich. Und gleichzeitig hast du eben einen eigentlich wahnsinnig vielseitigen Verteidiger, der klar den einen oder anderen Schritt eingebüßt hat durch die Verletzungen, vor allem natürlich durch den Achillessehnenriss. Trotzdem ist für mich dieses Gesamtpaket, Durant ist für mich einfach immer noch Wahnsinn. Also weil halt auch dieser
normalerweise schlafwandlerisch sichere Wurf dazu kommt. Und deswegen ist für mich Durant immer noch so der Spieler, den ich nach Giannis sofort nehmen würde. Nicht für Patrick Williams traden würde, aber sonst sofort nehmen würde.
Interessant. Der kam bei mir echt später, was aber auch, also der gehört auch zu den Leuten, bei denen ich überlegt hatte, sie an 2 zu setzen. Ja. Ich habe ihn also dann vorläufig auf 6 gesetzt tatsächlich.
Okay, aber, wow.
Ja, also ich weiß nicht, ob du auch so vorgegangen bist, aber ich habe einerseits natürlich irgendwie auch aus letztes Jahr geguckt, aber auch so ein bisschen versucht zu projizieren, was ich glaube, wer mir nächstes Jahr über die Saison quasi die beste Chance geben würde, einen Titel zu holen. Und habe deswegen halt versucht, so ein bisschen die zukünftigen Leistungen so mit einzubeziehen und dadurch halt wahrscheinlich die älteren Spieler ein bisschen mehr abgestraft, ja. Als es sonst passiert wäre. So diese Argumentation mit für ein Spiel, die kann ich voll nachvollziehen. Da wäre Durant, glaube ich, bei mir auch ganz weit oben und wahrscheinlich ja auf 2 oder 3 oder so. Da wäre auch sein Washed King-Kollege wahrscheinlich auch weiter oben bei mir, als das jetzt ist. Ja. Aber ich glaube, wenn ich halt so überlege, wer gibt mir in der Regular Season ziemlich sicher eine gute Bilanz und wer ist dann in den Playoffs wahrscheinlich auch noch verfügbar und kann sein Level da noch steigern, dann, also Durant gehört natürlich zu den besten Leuten, aber ich habe da dann tatsächlich andere vor ihm gehabt. Aber also wir kommen ja eh zu den Namen. Bin mal gespannt, wo du dann schreist, was Quatsch ist und wo du es vielleicht nachvollziehen kannst.
Was da halt, also bin ich auch sehr gespannt. Was da halt das Ding ist bei mir bei Durant ist so, bis also klar, du kannst die Verletzung nicht ausklammern, aber bis zu dieser Verletzung war er die Konstante bei den Nets und hat auch dafür gesorgt, dass die Nets eigentlich auch immer in Reichweite damals noch der Bulls waren sozusagen. Also weißt du, dass sie mit vorne dabei waren und dann irgendwann hat er sich verletzt. Es gab den Trade und dann ging es halt so richtig bergab. Und deshalb ich habe schon auch geschaut, wie würde ich einschätzen, was nächstes Jahr passieren könnte mit dem Spieler. Und bei Durant bin ich halt schon der Meinung, dass er auf jeden Fall noch derjenige ist, mit der, wenn er fit bleibt, klar, ist ein nach den letzten Jahren vielleicht ein großes Wenn, der dann aber mir eine sehr, sehr gute Bilanz und eine sehr, sehr gute Chance auf den Titel bringt. Zumal vielleicht, gut, das Argument bringt man dann ganz gerne bei einem älteren Spieler, der früh in Playoffs rausgeht, vielleicht für kommendes Jahr war das früher aus gar nicht schlecht. Dieses Jahr war es ja im Endeffekt nach allem, was passiert ist im Laufe der Saison, sowieso utopisch. Es ist natürlich momentan auch schwer zu projizieren, ja, was mit Durant nächstes Jahr wirklich passieren wird, weil wir ja nicht wissen, wo er spielt und ob er spielt. Ja. Und so. Also
wenn irgendwelche windigen Executives leaken, dass er wahrscheinlich seine Karriere beendet, was natürlich alles nicht ganz so glaubwürdig ist, dann ist gerade bei ihm ein bisschen komplizierter.
Genau. Aber es ist halt vom Spielerpaket her, er ist halt für mich schon so ein bisschen, der ultimative Spieler. Also, keine Ahnung, noch minimal mehr Playmaking oder so, aber halt diese, haben wir schon oft gesagt, Länge gepaart mit Ballhandling, gepaart mit dem Wurf eben, ist halt einfach irgendwie so ein, gepaart mit der Beweglichkeit.
Vielleicht das kompletteste Skillset.
Ja.
Peut-être. Aber gut. Nächster Pick.
Dritter Pick.
Ich gehe auf europäisch. Auf Luka Doncic.
Luka Doncic, wow, okay.
Ja.
Okay.
Wie gesagt, ich projiziere.
Du projizierst.
Und wie du weißt, picke ich ihn meistens als MVP,
damit
ich irgendwann recht habe.
Ja.
Und überlege, das auch nächstes Jahr wieder zu tun. Und also ich glaube auch hier irgendwie so dieser Workhorse-Faktor einerseits, also dass er halt einfach meistens zur Verfügung steht, dass er eine enorme Last schultern kann, dass er auch mit offensiv limitierten Mitspielern wirklich, wirklich weit kommen kann, dass auch sein defensives Interesse unter Jason Kidd auf jeden Fall gewachsen ist. Und ich glaube, also er ist halt auch so einer, der, glaube ich, so was Ein-Mann-Offense angeht, mit am schwersten zu stoppen ist von allen Leuten, die in der NBA rumlaufen. Defensiv ist er natürlich nicht so gut wie jetzt einige der anderen Kandidaten, die wir hier noch aufzählen werden. Aber was er dir offensiv geben kann, ist schon fast unvergleichlich. Und im Gegensatz zu zu vielen, die, finde ich, Kandidaten sind für ganz weit oben, hat er halt auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Und ich nehme an, dass das halt übernächstes Jahr noch weitere Sprünge geben wird und deswegen wäre er jetzt so der Nächste für mich.
Gehst du davon aus quasi, dass er mit weniger Plauze auch in die Saison kommt, dank EM und...
Ich glaube tatsächlich, dass die EM gut für ihn ist, ja.
grundsätzlich stimme ich dir bei Luca auf jeden Fall zu. Also er ist auf jeden Fall, er ist, ich nenne das ja immer ganz gern, er ist für mich auch einer so der unvermeidlichsten Offensivspieler. Also er ist halt so dieses, er zieht sein Ding durch und es ist wahnsinnig schwer, das zu stoppen. Und haben diverse Teams während der Playoffs zu spüren bekommen, auch schon die letzten Jahre. Und ja, wie du sagst, er kann so eine Ein-Mann-Offense irgendwie darstellen. Und ich glaube, also ich bin auch davon überzeugt, dass da noch eine Steigerung drin ist. Also deswegen, ich habe ihn tatsächlich aber nicht ganz so weit. Nicht ganz so weit oben. Also mir kommt er erst später.
Wo hattest du ihn stehen?
Ich hatte ihn an 7.
Krass, ja. Ja. Naja, deswegen redet man drüber. Ja.
Genau, also es ist...
ich muss auch dazu sagen, es ist an der Spitze auch absurd gut.
Ja, also genau.
Ich bin bei 10 Leuten, hatte ich überlegt, ob man die auch nach ganz oben setzen kann. Ja. Und das ist schon krass. Also, dass das so eine Dichte an überragenden Spielern gibt, ist auch selten.
Ja, und so unterschiedlich, das finde ich halt geil. Also, weißt du, Ja. Das ist jetzt so, also du hast ja, es ist ja wirklich alles dabei. Und dann halt eben noch so diese ganz speziellen Typen, wie der jetzt zweifach MVP und andere Konsorten. Ich habe allerdings ich würde dann an 4 quasi, aber wäre mein nächster Pick gewesen nach Giannis und KD, ist mit Blick auch ein bisschen auf die Vergangenheit. Ich hoffe, mit diesem ganz großen Erfolg ist jetzt nicht der Hunger komplett erloschen, aber der amtierende Finals-MVP, der eine der besten Defensiven der Liga, keine Ahnung, ich meine, sie waren statistisch natürlich über eine gewisse Zeit eine der besten Defense aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in den Finals waren, aber auf jeden Fall, der sie wirklich teilweise auseinandergenommen hat und sie vor Riesenprobleme gestellt hat und einfach ja keine Ein-Mann-Offense war, aber fast eine Ein-Mann-Offense war. Und Steph Curry wäre bei mir. Jetzt käme bei mir jetzt.
Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich hatte ihn auch an 4 stehen tatsächlich.
Okay, ja. Dann genau, bei mir wäre es jetzt quasi 3, aber dadurch, dass Doncic kam bei dir, ist er jetzt an 4. Ich finde, ja, wie gesagt, Curry hat Dinge bewiesen, die er eigentlich nicht mehr beweisen musste, finde ich, so ein bisschen während der Playoffs, auch in den Finals, und ist halt, ja, Gravity, die Art und Weise, wie er eine Offense auf mehreren Ebenen prägt, wie er eine Offense prägen kann, ohne den Ball auch nur einmal berührt zu haben, die Art und Weise, wie er sich defensiv verbessert hat über die Jahre. Also ist halt irgendwie so ein, ja, einfach unfassbar guter Spieler. Deswegen.
Auf jeden Fall.
Picke ich jetzt.
Bei ihm ist halt echt so die Frage, wie lange das noch so weitergeht. Aber eigentlich
absolut. Hat
er halt so eine Spielweise, die echt gut dafür gemacht ist, gut zu altern, ne? Deswegen.
Genau.
Und er ist halt so abartig fit. Also das wird ja auch immer wieder betont, dass er irgendwie so einer der fittesten Spieler der Liga ist und halt so krass viel unterwegs sein kann, und das funktioniert irgendwie. Deswegen glaube ich halt auch, dass diese Gravity, vor allem das wird ihm halt erhalten bleiben. Und das, also er hat ja letzte Saison statistisch gar nicht so krass jetzt abgeräumt, wenn man das mit den Jahren davor verglichen hat. Also seine Dreierquote, das war ja für seine Verhältnisse gar nicht so gut, aber der Impact ist halt einfach trotzdem da.
Ja.
Und auch in den Playoffs, man vergisst das, finde ich, so ein bisschen, aber die ersten 3 Runden war er jetzt ja nicht irgendwie konstant dominant, ne? Aber die waren als Team halt dominant, und dann in den Finals war er halt individuell unfassbar krass zur Stelle, als es nötig war. Aber es war ja vorher jetzt nicht so, dass er irgendwie in jeder Serie alles eingerissen hätte oder so. Aber dieser Faktor und dieses "Ich helfe allen anderen", das ist halt einfach da, und auch auf eine Art und Weise, wie sie sonst niemand hat.
Ja, absolut.
Dann habe ich jetzt 2 Kandidaten, wo ich echt nicht so richtig weiß, wen ich da jetzt nehmen soll. Weil
ich habe eine Vorahnung.
Ja, der eine ist so ziemlich der belastbarste Spieler der Liga und der andere ist das absolute Gegenteil davon, leider. war aber, als wir ihn zuletzt gesehen haben, vielleicht der Beste der Welt. Und deswegen, ich nehme jetzt einfach trotzdem Nikola Jokic, weil ich will Team Europa. Außerdem ist in 2 Tagen hier Supercup in Hamburg und ich kann Nikola Jokic endlich mal live sehen und ich habe mega Bock drauf. Deswegen, Nikola Jokic ist mein Pick Nummer 3. Er war tatsächlich bei mir auch auf Position Nummer 3 in meinem vorsichtigen Ranking.
Okay. Ja, kommt bei mir noch nicht, aber kurz danach dann. Also ich habe da aus deinem Duo habe ich ein Trio gemacht und du weißt wahrscheinlich, wen ich damit reinnehme.
Ich kann es mir denken, ja.
Ja. Genau, also quasi, da sind wir wieder bei der, so ein bisschen bei der MVP-Diskussion der letzten Saison.
Weißt du, wo ich den Kameruner habe?
Wo hast du den? Kommt der so spät oder was?
Ich habe den tatsächlich auf Position 9.
Was?
Und ich finde es aber irgendwie auch ein bisschen gemein. Und es war mir dennoch, also ja, ich habe andere vor ihm, die ich, also denen ich in den Playoffs mehr vertraue. Das ist einfach so. Was wollen wir machen?
Ja, krass. Das ist. Aber was muss er noch leisten, damit Hater wie du ihm endlich die Anerkennung geben, die er verdient hat?
Die Conference Finals erreichen.
Okay.
Aber, also, eigentlich ganz einfach.
Ja, okay.
Und fit bleiben,
okay,
in den Playoffs.
Ja, genau.
Okay. Das ist okay. Eigentlich ja wichtiger.
Das ist wichtiger. Ich meine, man muss jetzt sagen, also wir haben ja auch letztes Jahr schon mal gesagt, okay, den Embiid bekommt immer so ein bisschen so ein Pass sozusagen. Man, es gab immer andere Verantwortliche, also ja, davor Ben Simmons und Doc Rivers und was weiß ich nicht alles. Letztes Jahr ist aber halt schon auch maximal beschissen gelaufen. Also, dass er sich ja da, also erstmal dieser Bänderriss im Daumen und dann Ellbogen ins Gesicht und Gesicht gebrochen. Also, und das ist halt, ich meine, das ist ein Freak-Accident im Endeffekt. Also, da kann er wirklich nicht viel machen. Und dann noch dazu, sein Coaster über die ganze Saison nie sein eigentlich gewohntes Niveau erreicht, weder in Brooklyn noch in Philly. Und dann ging es halt irgendwie dahin. Deswegen ist das Argument zählt für mich nur bedingt. Ich habe jetzt da so ein bisschen auch dann, deswegen, es ist halt immer so eine Mischung. Ne? Ich meine, man hat natürlich so ein bisschen den letzten Eindruck irgendwie im Kopf. Und ich meine, Jokic hatte natürlich auch keine Chance gegen die Warriors, weißt du, musst halt auch mal so sehen. Der MVP, nein, Quatsch.
Hat individuell abgeliefert.
Ja,
er hatte halt wirklich, er hatte keinen Harden oder so an seiner
Seite. Empty Calories. Ja, absolut. Er hat geschaut, dass er gut aussieht, so wie er es immer tut. Und
nur um es klarzustellen, also ich lasse das Embiid auch nicht an. Ich finde, in seiner Zeit bei den Sixers ist auch einfach unfassbar viel Scheiß passiert, den er nicht kontrollieren konnte. Deswegen, also er ist jetzt für mich nicht irgendwie schuld oder so. Und er ist ja trotzdem ein Top-10-Spieler für mich auf jeden Fall auch. Ich denke mir nur, dass alle, die ich vor ihm hier stehen habe auf meiner Liste und teilweise auch Leute, die noch nach ihm kommen, haben einfach in den Playoffs mehr gezeigt als er. Das ist nicht alles seine Schuld oder so, aber so dieser Durability-Faktor und so, das spielt halt einfach schon eine Rolle, wenn es darum geht, wer ist jetzt quasi meine erste Wahl sozusagen.
Spielt eine Rolle. Bei mir ist halt schon so das Ding, ich entschuldige ihn so in den Playoffs auch immer so ein bisschen, weil ich immer den Eindruck hatte, also er hat auch seinen Anteil daran gehabt, dass es nicht weiterging, definitiv, meiner Meinung nach. Gleichzeitig hatte man auch so ein bisschen den Eindruck, oft haben diejenigen, die das Team zusammengestellt haben, es auch nicht so schwer wie möglich gemacht, aber so ein bisschen erschwert, auch sein Maximum irgendwie rauszuholen. Und er war schon immer relativ ja, es hätte schon ein bisschen mehr sein können im Playoffs, da hast du sicherlich recht. Ich denke aber trotzdem, für mich, wenn ich so das Potenzial mir auch anschaue und so dieses maximale Leistungsvermögen, ich glaube schon, dass da auch nochmal ein bisschen was geht und er ist dann einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig dominant an beiden Enden und da ist er für mich, also ich hätte ihn auch vor Jokic gesetzt tatsächlich noch, also ich hätte ihn...
Niemals.
Doch, ich, vielleicht nicht allgemein, aber ich hätte ihn vor Jokic gesetzt.
Niemals.
Aber ja. Ja, aber
also er ist dein Pick?
Er ist mein nächster Pick dann. Genau, also quasi der sechste Pick dann. Genau, es ist Embiid bei mir. Und dann pickst du jetzt denjenigen, der lang verletzt war.
Ja, dann nehme ich Kawhi, wenn der immer noch da ist. Ich hätte gedacht, du swoopst den jetzt auf jeden Fall weg. Das ist natürlich auch hier viel projizieren und so, aber ich hoffe einfach irgendwie, dass wir ihn noch mal so in Bestform sehen, weil das einfach so ein überragend guter Spieler ist.
Ja,
Und der halt da einfach wirklich auch ein Wörtchen mitreden kann, wenn es darum geht, wer ist jetzt gerade der Beste. Und es ist irgendwie, ich finde das so krass, so Andrew Wiggins hat in seiner Karriere mehr Punkte gemacht als Kawhi Leonard. So, weil er einfach echt nicht so oft fit ist. Aber wenn er fit ist, dann spielt er halt einfach überragend guten Basketball. Und deswegen einfach in der Hoffnung, dass er jetzt nächste Saison, keine Ahnung, wenigstens 60 Spiele machen kann und in den Playoffs fit ist, setze ich ihn jetzt einfach mal dorthin.
Ich glaube halt, das Ding ist, wenn wir die gleiche Sache heute in einem Jahr machen, beziehungsweise quasi, ja doch, heute in einem Jahr machen, dann kann es auch gut sein, dass wir Kawhi an 2, vielleicht sogar an 1 setzen. Keine Ahnung.
Ja.
Ich meine, klar. Also es ist halt, also potenziell, es ist halt, bei mir hat schon so ein bisschen die Verletzung mit reingespielt und auch, es ist ja nicht das erste Mal, dass er lang verletzt, hast du ja gerade auch gesagt. Also, dass er schon relativ viel Zeit verpasst hat, ist die Frage, ich meine, er hat ein spezielles Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Es ist gerade vielleicht bei so einem Spieler, der so auf Load Management steht, ist so eine lange Pause. Ich finde es ja interessant, ich meine, er hat ja ein Kreuzband anderes, ne? Er hat ja kein, es war ja nicht voll durch.
Ja.
Oder? Also da, dass
ist
er dann
das nicht angeblich komplizierter als ein richtiger Riss oder war das eine andere Verletzung? Ich bin da kein Experte.
Ich dachte nach einem Anriss kommt man schneller zurück. Ich glaube, das Problem ist beim Anriss, dass du das Kreuzband ja, ich bewege mich jetzt, glaube ich, auf sehr dünnem Eis, ich spekuliere trotzdem mal ganz kurz, aber dass das Kreuzband ja so schlecht durchblutet ist, dass es ja nicht wirklich durch, oder gar nicht, so schlecht durchblutet, dass es nicht zusammenwächst. Und deswegen ist ja ein anderes Tendenz, also du ersetzt es ja im Endeffekt immer, glaube ich, oder? Ist das nicht so?
Ich kann dazu nichts sagen, was ist, nicht aus meinem Arsch reden wäre, deswegen lasse ich es.
Genau, ich hatte mich da mal informiert, weil ich nämlich tatsächlich so ein paar Kniegeschichten hatte, deswegen, aber genau. Egal, wie gesagt, Kawhi, lange Pause, ich bin sehr gespannt, wie er zurückkommt. Ich mag irgendwie sein Spiel auch, also dieses leicht teilnahmslose und dann aber doch irgendwie brachiale ist irgendwie so eine geile Kombination, finde ich.
Ja, er ist so ein bisschen wie Javier Bardem in No Country for Old Men.
Ja, genau.
Nur, dass der manchmal was sagt.
Das ja.
Kawhi ja nicht.
Aber Kawhi hat sich auch die letzten Jahre so ein bisschen, kommt er
ja, aus seinem Schneckenhäuschen raus. Ist er so ein bisschen anders geworden.
Ja. Käme,
wie, wer ist dein nächster Pick?
Also genau, ich nehme noch den Washed King jetzt.
Den Washed King? Mein Spieler Nummer 10.
Siehst du?
Es ist halt Jahr 20, ne? Also
ja,
aber ist ein bisschen halt das LeBron-Thema. Er kann an jedem Tag der beste Spieler der Liga, glaube ich, immer noch sein, aber er ist halt.
Er ist halt. Washed. Er will halt jetzt eigentlich nur noch Scoring-Titel gewinnen, weil mehr ist nicht mehr drin, meinst du?
Nein, er ist halt mittlerweile ein Empty Calories-Spieler. Ist halt schon.
Weißt du, so reden halt die Hater.
Ja, absolut.
Ich bin kein LeBron-Hater.
Ja,
ich bin absoluter LeBron-Stan und
ich weiß, schon immer gewesen.
Schon immer gewesen und deshalb nehme ich ihn auch. Nein, aber er ist halt das Gesamtpaket LeBron. Ich meine, beziehungsweise was du halt sagen musst, ist natürlich so letztes Jahr, es gab ja diese, also defensiv hat er nicht mehr so richtig Bock und er hat dann irgendwie auch schon, hat dann so ein bisschen aufgesteckt dann irgendwie auch, was jetzt so den Einsatz für den Sieg anging, zumindest den. Also sagen wir mal so, den Eindruck konnte man gewinnen. Und da spekuliert
man recht gut gewinnen, ja, absolut.
Und hat die individuellen Stats, und das sagst du ja auch oft, so über die Jahre, also LeBron hat irgendwie auch diese Kunst entwickelt, schon nochmal schnell ein paar Punkte draufzupacken, dass die eigene Statline gut aussieht. Deswegen LeBron zu unterstellen, dass er eigentlich nur aufs eigene schaut, ist Quatsch natürlich, vollkommen Quatsch. Er ist trotzdem halt einfach immer noch. Also wie du sagst, an einem Abend kann er immer noch übernehmen und dann ist es halt so ein bisschen die Frage, wenn ich natürlich über eine ganze Saison schaue, wir haben ja auch bei Patreon die Frage bekommen, Over-Under, für wie viele Spiele macht Spieler X, da war LeBron dabei. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er halt jetzt, dass es wichtig ist, ihn jetzt mit Blick auf die Playoffs irgendwie reinzubringen. Wenn die Lakers, und da ist natürlich das nächste Ding, irgendwie noch ein bisschen ein runderes Team an den Start bringen, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann in den Playoffs es sehr, sehr unangenehm wird, gegen LeBron zu spielen. Einfach, weil er dann wirklich noch übernehmen kann. Und da ist er für mich irgendwie, ist vielleicht auch noch so ein bisschen so vielleicht ist es auch noch so ein bisschen so ein Career-Award-Ding sozusagen, dass ich ihn jetzt nehme. Aber ja. ich finde ihn schon noch, er hat schon noch den Hang zum Unstoppable-Sein, den ich durchaus bewundere.
Ja, absolut. Und also, ich bin auf 10 Spieler gekommen, wo ich dachte, die können bester Spieler eines Championship-Teams sein. Ja. Und da zähle ich ihn immer noch dazu. Also er ist für mich der Letzte im Bunde, einfach wegen Alter. Und es ist ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja eigentlich auch schon fast irre, noch die Sachen von ihm zu erwarten, die er macht.
Absolut,
ne? So deswegen, absolut. Irgendwann muss es halt kippen. Aber ich mag auch noch nicht so richtig dran glauben. Nur ich bin halt noch auf 2 andere gekommen, wo ich denke, die. Also gerade wenn es so um Two-Way-Last auch über die Saison geht, dann muss ich die vorher zählen und da bei denen kann ich mir auch jeweils vorstellen, dass sie ein Team zum Meister machen, weil sie beide ihr Team auch schon mal in die Finals immerhin gebracht haben. Und da ist jetzt, also ich sag mal kurz meine Starting Five, die nämlich schon echt ganz nice ist. Das ist Doncic, Kawhi, Giannis und Jokic. Mhm. Das Ding ist, ich habe da einen Non-Shooter drin mit Giannis, also einen nicht so wahnsinnig guten Shooter. Und deswegen, das gibt bei mir dann den Tiebreaker, dass ich sage, ich nehme Jason Tatum und nicht Jimmy Butler.
Ja.
Damit ich dann noch einen weiteren Schützen drin habe, auch natürlich eine gute Kawhi-Versicherung.
Absolut
wenn,
richtig.
Wenn der ihn mehr verletzt ist. Und ja, aber also das wären die beiden Namen, die ich noch in der Top 10 hatte. Und ich hatte tatsächlich, und da habe ich mich echt schwer mitgetan, aber ich habe die beide auch vor Embiid gesetzt.
Also das finde ich jetzt krass. Also das ja. Also so das überrascht mich tatsächlich, ja, so bist du. Du bist immer so ein bisschen, auch gern mal zu haben für den Hot Take, ne?
Ja, aber irgendwie, also es ist halt so diese Geschichte mit der Verlässlichkeit und was hast du mir schon gezeigt? Und also Jason Tatum lebt in den Conference Finals, ne?
Joel Embiid nicht. Und schläft in den Finals.
Ja, ja, genau, aber also seitdem er in der Liga ist, war er jetzt irgendwie ja. 3 oder 4 Mal in den Conference Finals. Ja, Joel Embiid kann das ja einmal schaffen, dann setze ich ihn davor.
Ja, wobei, also da finde ich schon auch gehört sozusagen die Umwelt noch dazu. Also
ja, natürlich. Also, natürlich. Deswegen, das ist also, auch alles plakativ, das ja, weißt du doch.
Genau. Also ich bin insofern dabei, als dass ich genau an der Stelle dieselbe Überlegung hatte wie du. Also Tatum und Butler. Und deswegen mich auch dann für Tatum entschieden hatte, weil ich noch ein bisschen mehr Shooting haben wollte, sozusagen. Und deshalb nehme ich jetzt Butler tatsächlich als nächstes.
Verständlich.
An dieser Stelle, weil ich habe ja auch Embiid schon genommen. Und deshalb ist es für mich also sowieso noch mehr No-Brainer als für dich. Also ich bin echt schon krass. Also Butler und Tatum vor Embiid finde ich echt krass. Ja. Also das wird mich, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen.
Das ist okay.
Muss man ein bisschen sacken lassen irgendwie. Hey, bist du nicht?
Finde ich auch okay. Es ist mir auch schwer gefallen, aber irgendwie.
Aber bist du wirklich der Meinung, dass dir, wenn du jetzt, klar, zu sagen, die sind jetzt auf jeden Fall fit in den Playoffs, ist natürlich auch immer so ein bisschen, die Milchmädchenrechnung geht natürlich auch nicht 100% auf, weil.
Sind sie auch nicht zwingend. Also beide waren ja auch nicht dauerhaft
fit in den Playoffs. Genau. Aber so, sie könnten zumindest so fit, dass sie irgendwie halbwegs spielen können. Glaubst du, bist du echt der Meinung, dass, wirst du eher Butler und Tatum vertrauen als Embiid? Finde ich krass.
Ja, oder also der Vertrauensfaktor ist vor allem bei Butler ziemlich ausgeprägt, muss ich sagen. Einfach, weil man ihn so in diesem Game-Manager-Style jetzt bei 2 tiefen Playoff-Runs halt echt gesehen hat, wo er einfach Spiele komplett übernommen hat. Und er war jetzt gerade bis die Finals dann losgingen, war er mit der beste Spieler in diesen Playoffs, muss man einfach sagen. Und er ist halt jemand, der und also während der Regular Season laste ich ihm das ja teilweise sogar an, aber er steigert sich halt einfach jedes Mal oder fast jedes Mal, einmal nicht gegen Milwaukee, als sie ihn mit Giannis rausgenommen haben, aber sonst steigert er sein Spiel in den Playoffs.
Ja.
Und das halt verlässlich und er weiß, wie man da ein Spiel managt und wie man das Tempo kontrolliert, wie man an Punkte kommt, wie man effizient bleibt ohne Dreier, obwohl er den ja dann teilweise sogar auch nimmt und so. Und es ist einfach wirklich dieser Vertrauensfaktor, der bei ihm irgendwie bei mir ausgeprägter ist als bei Joel Embiid. Aber hey, du hast ja beide im Team.
Ich habe beide im Team, richtig. Von daher ist
es kein Entweder oder. Von damals.
Und das war ja eben und es waren ja auch waren auch die besten Zeiten Embiids eigentlich mehr oder weniger. Und wenn Kawhi diesen komischen Wurf nicht trifft, wer weiß? Oder bricht?
Ja.
Doch Butler war noch da, ne?
Ja. Das war ja der tiefste Playoff Run des
Sixers.
Und Spiel 7 der Conference Semifinals.
Also von daher, ja.
Das hätten sie tatsächlich nicht aufbrechen sollen, dieses Duo. Das war einigermaßen vielversprechend. Jetzt hast du es ja im Team.
Jetzt habe ich es im Team, genau. Ich versuche die Scharte aus der Vergangenheit auszuwetzen.
Das hast du schön gesagt.
Schön, dass wir das auch diesen Ausdruck hier in unserem kleinen Podcast irgendwie unterbringen können.
Ich finde, es wird dann nach 10 eigentlich fast noch spannender und schwieriger. Weil das irgendwie dann auch so eine Präferenzenfrage ist und man ja irgendwie auch dann entscheiden muss, will ich jetzt jemanden, wo ich denke, das sind ideale Komplementärspieler, weil also ich habe jetzt da nicht mehr so viele, wo ich sagen würde, die sind dann quasi Nummer 1 von einem Meisterteam, sondern im Idealfall wahrscheinlich eher Nummer 2. Und gleichzeitig gibt's auch Leute, die das vielleicht halt noch werden könnten, aber jetzt gerade halt noch nicht sind und es geht ja jetzt mehr um die nächste Saison. Lirum Larum, Paul George. Es steht bei mir an Position 11 und den nehme ich dann jetzt mal. Meinen alten Freund PG.
Deinen alten Freund PG. Den hatte ich auch genau in der Range tatsächlich. Also einfach, ja. Sag du mir mal, warum er für dich dasteht. Also was war so deine Überlegung dahinter, dass du ihn vor gewisse Herren gesetzt hast, die gleich noch kommen werden?
Ich glaube, er hat quasi seine Identität als Spieler eigentlich perfekt gefunden. Und ist so gerade so als zweite Geige, die aber auch tendenziell mal übernehmen kann, sich auch mal selber den Wurf kreieren kann, auch wenn also Creation für andere jetzt nicht seine allergrößte Stärke ist, aber gut genug, aber dass er neben jemandem, der besser ist als er, quasi halt ziemlich überragend diesen zweiten Part übernehmen kann. Er ist so ein starker Schütze, gerade auch dann off the catch, aber auch aus dem Dribbling, kann da halt extrem viel Schaden anrichten. Dazu halt defensiv unglaublich gut. Also letztendlich, ich würde um ihn nicht zwingend das Team aufbauen, aber wenn du ihn als zweitbesten Spieler gewinnen kannst, dann ist es halt schon, ja, viel mehr geht eigentlich nicht, würde ich sagen.
Ja, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen, trotzdem hätte ich ihn mit dem Spieler, den ich gleich nehmen werde, getauscht.
Wer ist es?
Ja.
Ja, der war bei mir an Position 12.
Weil da war dann so ein bisschen so auch das was ich gerade gesehen habe, plus das, was ich erwarte, was ich auch denke, was man halbwegs erwarten kann. Also klar, man hat natürlich jetzt so ein bisschen diese Verletzungsfrage, aber ich fand so, also Ja hat ja keine perfekten Playoffs gespielt. Also er hat ja auch gerade gegen Minnesota schon Schwierigkeiten, irgendwie gerade scoringmäßig so ein bisschen in die Playoffs reinzufinden. Wie er sich dann aber reingespielt hat und so diese Dog-Mentality, die man, glaube ich, gerne auch von einem Anführer hat. Und dann bist du vielleicht auch an dem Punkt, wo du sagst, Paul George hat seine Rolle als Zweite gar geperfektioniert. Ich glaube, Ja kann, wenn gerade der berühmte Wurf noch etwas stabiler wird, halt einfach eine erste Geige sein. Was natürlich,
wenn dann ja.
Genau. Und du bist dann natürlich, okay, er ist vielleicht defensiv aufgrund seiner Statur so ein bisschen, kann er vielleicht ein Mismatch darstellen. Gleichzeitig bringt er ja zumindest was mit, um zumindest Guards zu verteidigen. Also ich meine, er hat so ein bisschen Speed, er hat ja so ein bisschen eine gewisse Länge. So. Deshalb, ja, ich könnte ihn mir halt als erste Geige vorstellen sozusagen und würde deshalb ihn jetzt quasi vor Paul George gesetzt.
Finde ich legitim. Frage wäre, also die ich da gehabt hätte, wenn du ihn jetzt mit Trae Young vergleichst. Mhm. Was macht, also kommt Trae bei dir dann auch demnächst oder siehst du Morant deutlich über ihm? Weil ich hätte da so ein bisschen die Überlegung, momentan ziehen ja beide ihren Wert daraus, dass die offensiv unfassbar gut sind, nicht durch ihre Defense. Und Trae ist, also zumindest in der Regular Season bisher offensiv eigentlich ein Stück besser. Gleichzeitig ist er körperlich halt auf eine Art und Weise angreifbar, dass er wahrscheinlich defensiv immer eine Schwachstelle bleiben wird, während Morant das nicht zwingend sein müsste. Deswegen habe ich ihn knapp vor Trae gesetzt, aber so Stand jetzt weiß ich nicht, ob Morant ein besserer Spieler ist.
Weißt du? Ist Sympathie halt bei mir einfach, ne?
Ja, ja, natürlich.
Nein, hast du absolut recht. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht in der Dimension gedacht. Ich habe also tatsächlich so Spieler so ein bisschen, also halb in einem Vakuum mir dann angeschaut und dann natürlich schon so verglichen mit den Spielern außen rum. Und du hast natürlich im Prinzip hast du für mich schon auch recht, dass du sagst, es sind ähnliche Spielertypen. Trae hat noch den besseren Wurf. Ja ist der bessere Slasher sozusagen. Und Trae hat es ja im Endeffekt auch schon bewiesen. Also, dass er durchaus auch für Winning Basketball gemacht ist, nicht vergangene Saison, die Saison davor. Also da war er ja wirklich, also unter höchstem Druck und unter maximaler Aversion der gegnerischen Fans hat er ja absolut abgeliefert, also im Garden und dann halt auch gegen die Sixers. Von daher hast du recht, Trae kommt bei mir demnächst. Ich weiß, vielleicht traue ich Ja so einfach mehr zu und vielleicht ist es aber auch vielleicht, ich meine, ich habe es gerade so im Spaß gesagt, vielleicht ist es tatsächlich aber auch einfach so ein bisschen Sympathie. Weißt du, was ich meine? Also ja, ist ja wirklich absolut. So, einen gewissen Spieler mag man halt ein bisschen lieber und so und dann sieht man gewisse Dinge vielleicht ein bisschen positiver als bei einem anderen oder sieht über, wie so sagen, ja gut, ja, na, ist auch nicht so ein guter Verteidiger, aber kann besser werden. Also ist natürlich auch ein Stückchen Wahrheit mit drin, aber wir wissen ja nicht, ob Ja besser wird. Also kann ja sein, dass Ja genau der Defender bleibt oder ähnlich schlechter Defender bleibt, wie es momentan ist und dann ne, das ist halt Spekulation und einem Spieler, den man vielleicht ein Stück mehr mag, gibt man vielleicht eher so ein bisschen den Benefit of the Doubt und deshalb, ja, kann es durchaus sein, dass es unterbewusst da so ein bisschen reingerutscht ist. aber die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Also beide sind eigentlich relativ nah beieinander.
Ich habe noch einen zwischen ihnen, den nehme ich jetzt auch. Anthony Davis.
Ja, da ist er.
Freund.
Da ist er. Ich hätte ihn kennen bei mir jetzt auch tatsächlich, ja.
Chicago Legend,
genau. Kein Homecoming. Auch
einfach in der Hoffnung, dass er nochmal fit wird und dann mal ähnlich auf dem Niveau spielen kann, wie er es halt 2020 gemacht hat, weil also man redet immer über den Jumper, also ich ja auch und ist auch wichtig, weil das halt da offensiv schon mega viel beigetragen hat, aber er war halt auch defensiv einfach ein Monster in diesen gesamten Playoffs und war für den Titel der Lakers nicht viel weniger wichtig als LeBron, wenn nicht eigentlich ziemlich ebenbürtig und so vielleicht wird er nicht mehr genauso gut, aber vielleicht kommt er da wieder mehr ran. So alt ist er ja eigentlich auch noch nicht. Und vielleicht hält die Gesundheit mal ein bisschen besser. Und dann ist er, also ähnlich wie George, halt perfekter Komplementärspieler. Also ja, eigentlich so ziemlich das Maximum. Also ich meine, in der Version von 2020 ist er auch besser als Paul George. Aber ich habe ihn jetzt mal hier vorsichtig hingepackt und hoffe, dass er es rechtfertigen kann.
Ja. Also wie gesagt, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen, weil er bei mir auch gekommen wäre. Also da.
Ab da habe ich jetzt einfach irgendwie 15 Namen. Ja. Und die Reihenfolge ist, ich glaube, ich pick jetzt nach Need, weil mein Team noch nicht, da fehlen ist ja noch nicht, Spezialisten.
Also. Ist noch, ja, genau. Ich habe jetzt Trey, tatsächlich.
Ja, war bei mir auch der nächste Pick. Okay, dann hast du einen guten sekundären Backcourt auf
jeden Fall. Genau. Also weil es ist halt gut, die beiden zusammen ist eher Torero, und schau mal, dass du mich nicht triffst und einfach nur an mir vorbeiläufst. Aber grundsätzlich, ja, gut, Trey, es ist ja so ein Ding, okay, was ergibt Sinn zusammen, aber auch wer ist grundsätzlich gut, und Trey ist halt schon einfach, offensiv ist Trey halt schon brutal, also finde ich wirklich. Also bei alles, ja. Alles beiseite, so außen rum, aber er ist halt einfach ein wahnsinniger Offensivspieler. Also diese Vielseitigkeit und die Art und Weise oder die Probleme, die er präsentiert, ihn zu stoppen, finde ich schon krass. Und dann eben halt, wie gesagt, dieses Ding, letztes Jahr hat es aus diversen Gründen nicht funktioniert, aber diese Playoffs von der Saison 2021 waren schon Wahnsinn. Ja, und das ist absolut. Halt ein Ziel, oder ich weiß nicht, ob sein Ceiling ist offensiv, aber es ist halt so ein Ding, es ist halt auch, es ist, glaube ich, so von der Art und Weise, wie er spielt, auch replizierbar. Und wenn du so einen Spieler in Playoffs hast, dann hast du gute Möglichkeiten, weit zu kommen.
Ja, stimme ich zu. Deswegen, Trey ist ein guter, hat bei mir jetzt so das Cluster an Guards angeführt, was da noch kommt. Und es kommen aber noch ziemlich viele Guards. Ich nehme als nächstes tatsächlich deinen allerbesten Freund James Harden.
Jetzt schon James Harden, okay, krass.
Jetzt schon James Harden, einfach weil ich glaube, dass das, was wir letzte Saison von ihm gesehen haben, nicht ganz repräsentativ ist und es nochmal besser wird. Ich drücke die Daumen. Und in dem Team, was ich hier zusammenstelle, wäre er ja nicht, er müsste das ja nicht tragen, sondern er wäre in erster Linie quasi der zweite Playmaker von der Bank. Und sein Playmaking war letzte Saison auch absolut überragend.
Absolut.
Also, selbst wenn das irgendwie teilweise überhaupt nicht danach aussah, aber seine On-Off-Zahlen bei den Sixers waren krank gut, und alle Leute, die mit ihm zusammengespielt haben, haben besser gespielt, wenn er mit auf dem Feld war. So, das kann nicht alles kompensieren, was er dann teilweise defensiv veranstaltet hat, und dass er keine Korbleger nehmen wollte und teilweise echt komisch gespielt hat, so was sein eigenes Scoring angeht. Aber der Effekt war halt noch da, und ich glaube, dass wenn er jetzt irgendwie nach der Offseason einfach gesünder wieder reinkommt, dass er halt auch wieder besser sein wird. Und dann setze ich ihn schon vor die anderen Leute, die hier noch kommen. Weil, also James Harden ist immer noch ein wahnsinnig guter Basketballspieler.
Absolut. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir einen deutlich besseren James Harden sehen werden kommendes Jahr, auch einen deutlich fitteren James Harden sehen werden kommendes Jahr. Ich will es trotzdem erst sehen, bevor ich ihn noch weiter nach oben setze. Deswegen kam er bei mir jetzt noch nicht. Aber was du gesagt hast, sein Playmaking war Wahnsinn. Er hatte halt aber einfach durch diese Passivität offensiv größtenteils, gerade so in der Miami-Serie, halt wirklich Löcher in seinem Spiel, in seinem Offensivspiel vor allem, die du dir halt, finde ich, nicht leisten kannst, wenn die Defense so problematisch ist. Und dann, also so,
wenn du willst er. Wenn ja nur nicht sagen, dass Embiid in Wirklichkeit schuld war.
Ha! Ich versuche da schon drumherum zu argumentieren, ist ja klar.
Wieder Entschuldigung
finden. Ja, absolut. Aber das ist eigentlich meine Lebensaufgabe. Entschuldigung suchen. Ja. Für mich und andere. Für Joel Embiid. Und von Joel Embiid natürlich. Nein, aber wenn das Scoring halbwegs zurückkommt, also es muss ja nicht, haben wir auch schon mal gesagt, es muss ja nicht Houston James Harden sein, sondern einfach, wenn da einfach wieder mehr Selbstverständnis drin ist, dann würde ich ihn auch weiter hochsetzen. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass es wieder mehr nach Houston James Harden aussieht kommende Saison, aber trotzdem wollte ich es erst sehen, quasi, um ganz sicher zu sein, sozusagen. Und habe deshalb, weil ich brauche ja auch ein bisschen, ich meine, ich habe jetzt diese zwei kleinen Guards, ich brauche ja auch ein bisschen Länge und Vielseitigkeit auf dem Flügel, ne?
Ja.
Dein Kumpel Jaylen Brown habe ich jetzt.
Ach, krass. Das ist früh. finde ich.
Ich war mir auch nicht sicher. Und da sind sicherlich Leute dahinter, die noch mehr Potenzial haben, aber ich finde halt Jaylen Brown in den Playoffs, Jaylen Brown in den Finals, finde ich, also habe ich jetzt schon auch gewürdigt sozusagen. Mhm. So verrückt wie Boston-Fans ja teilweise macht, trotzdem irgendwie, also er war vielleicht, also er war einer der besten Spieler der Celtics in den Finals, vielleicht sogar der beste, der konstant beste Spieler der Celtics in den Finals, also keine Ahnung.
Kann man schon wahrscheinlich so sagen.
Und das, ja, wie gesagt, es hat dann am Ende nicht gereicht. Also, aber trotzdem fand ich, das sind schon Geschichten gewesen. Er hat auch offensiv irgendwie auch so, ist halt, bei ihm ist halt so das Ding, es sind halt oft dann irgendwie so Phasen, finde ich. Es gab ja Spiele am Anfang, wo er am Anfang irgendwie, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Würfe in Folge getroffen hat und dann ging irgendwie eine Zeit lang nichts mehr. Aber wenn er diese Phasen noch mehr verbindet, dann ist da noch irgendwie noch viel mehr drin. Und er ist halt auch jemand, finde ich, der sich kontinuierlich gesteigert hat, so im Laufe seiner Karriere. Und so als Spielerprototyp ist da halt schon viel Potenzial da, dass er halt immer mehr ausschöpft, finde ich. Und irgendwie, wie gesagt, und für mich war halt so das Ding, einer der besten Spieler eines Finals-Teams, das theoretisch, also immer 2 Siege von der Meisterschaft weg war, wenn du es halt simpel, oder wenn du es halt, ja, den Kontext so ein bisschen außen vor lässt. Trotzdem, aber es, der sowohl vorne als auch hinten noch seine Rolle spielen kann. Deswegen habe ich ihn jetzt da. Und wie gesagt, ich brauche Flügel. Es gibt aber sicherlich auch andere Namen, die da, wie gesagt, ich meine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, wann Zion bei dir kommt, ob der bei dir kommt. Aber die konnte ich jetzt noch nicht so gut mit gutem Gewissen da irgendwie reinpacken.
Der kommt bei mir. Der kommt auch vor Jaylen, aber noch nicht jetzt. Ich habe jetzt hier 4 Leute stehen und es ist echt schwierig, aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach einen, bei dem ich schockiert bin, dass du ihn nicht genommen hast, weil das eigentlich so dein Homie ist, der natürlich auch letzte Saison absolut überhaupt nichts beigetragen hat, aber der jetzt ja wieder gesund ist und Damian Lillard heißt.
Ja, käme bei mir danach. Dann, tatsächlich. Ah, okay.
Also auch nicht weit weg.
Auch nicht weit weg, genau.
Ja, dann ist mein Reserve-Backcourt vielleicht ein bisschen offensiv-lastig, muss man sagen, aber dafür habe ich Anthony Davis und Paul George, also passt schon.
Genau. Und es ist jetzt nicht so, dass du jetzt auf der anderen Seite, sollte unsere beiden Teams aufeinandertreffen, da irgendwie jetzt Probleme hättest zu scoren,
dein Reserve-Backcourt. Stimmt, das ist wahrscheinlich immer noch besser als Trey und Morant.
Wobei. Ja.
Beide sind defensiv eher mies.
Ja, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen, ja. Nee, aber der passt eigentlich ganz gut rein. Ich bin halt auch gespannt, was jetzt halt, ich meine, diese Bauchmuskeln, es hört sich immer so ein Bauchmuskel, das hört sich so ein bisschen nach Lappalie an, ne? Aber so grundsätzlich, also was man dann so gehört hat, war es ja schon was durchaus Problematisches. Also was die maximale Performance irgendwie angeht, die er dann irgendwie noch liefern konnte.
Ja.
Und von daher bin ich sehr gespannt. Boah, und jetzt, ich finde, schwierig. Ich glaube, ich bin bei Devin Booker.
Ja, der käme bei mir dann auch demnächst.
Also.
Irgendwie ohne viel Überzeugung, aber.
Ja, das ist so, okay, dann Devin Booker. Irgendwie. Mein Problem ist, ich kann Devin Booker irgendwie nicht so richtig greifen. So als
Spieler. Ich dachte, du sagst, du kannst ihn nicht leiden.
Mein Problem ist, ich kann Devin Booker einfach verdammt nochmal nicht leiden. Ja. Nein, ich kann ihn einfach nicht greifen. Also wie viel, also kann er wirklich, also dieses klassische, wie viel Unterstützung braucht er, wie konstant liefert er? Also ich meine, er hat ja schon sehr, sehr viel geliefert. Also vor allem in den Playoffs letztes Jahr und auch Spiele und auch jetzt Anfang dieser Playoffs, ich meine, dann kam die Verletzung dazwischen und keine Ahnung, wie weit das wieder eine Rolle gespielt hat. Dann gibt's aber halt wieder Spiele, wo du sagst, okay, irgendwie, er kommt nicht so richtig raus. Aber ich glaube halt auch, da ist vielleicht aber auch potenziell einfach noch sehr, sehr viel drin bei Booker. Von daher. Und was man halt bei ihm echt sagen muss, dass er sich halt defensiv echt gesteigert hat auch. Also. Ja. Und das ist halt irgendwie so ein Faktor, der, ja, also ich meine, am Anfang war es halt irgendwie, war eher so ein bisschen, keine Ahnung, du hast halt Spieler, also quasi, wenn Ja diese Entwicklung nehmen würde, also vom, okay, er hat potenziell körperlich, kann das irgendwie besser funktionieren und irgendwann hat es halt dann, also von absoluter Minusverteidiger zu halt solidem bis teilweise gutem Verteidiger, finde ich, das gehört schon gewürdigt und damit ist er halt einfach, er ist jetzt vielleicht kein Two-Way-Player im klassischen Sinne, aber er ist hinten keine große Gefahr fürs eigene Team und vorne aber dafür halt umso mehr für den Gegner und das ist halt dann schon, das bringt dann schon, ja, es macht ihn schon extrem wertvoll und dann damit halt auch eben, passt für mich, glaube ich, auch jetzt, wenn er da ist. Vielleicht hätte ich ihn sogar vor Brown nehmen können, also statt Brown, also die beiden tauschen können.
Ja, also ich hätte ihn auch vor Brown gehabt, auf jeden Fall, so vom Gesamtpaket her, wobei, na, es ist irgendwie auch schwierig. Also wenn es jetzt um echte Teams gehen würde, dann würde man da natürlich ein bisschen mehr gucken, welche Rolle und für was genau brauche ich ihn, weil in manchen Sachen ist Brown wesentlich besser und in manchen Sachen ist Booker, also gerade so als Scorer und Playmaker, sicherlich besser. Und ja, es kommt ein bisschen drauf an, was man da braucht. Aber so im Vakuum hätte ich auch gesagt, Booker ist ein bisschen über Brown einzuschätzen.
Ja, absolut. Wer kommt bei dir?
Ich finde es echt kompliziert, weil wir hier auch, also ich wüsste eigentlich gern, wie ich mir jetzt hier oder was für ein Team ich mir baue. Das ist leichter als zu sagen, hier kommt jetzt in der Reihenfolge Spieler X, weil einfach, also die Leute, die ich da stehen habe, die erfüllen halt komplett unterschiedliche Profile und machen völlig andere Sachen. Und da finde ich dann immer schwer zu sagen, der eine ist besser als der andere, wenn die Aufgaben hundertprozentig was anderes sind.
Ja, ja.
Aber ja, weil ich ihn jetzt einfach, also auf meiner provisorischen Liste weiter oben hatte, stehen, sage ich jetzt einfach mal Towns.
Nehme
ich den. Und ja, wer wissen alles über Towns? Es ist vielleicht offensiv, vielleicht nach Jokic und Embiid der beste Big der Liga. Defensiv wissen wir alle, dass es da ein paar Limitierungen gibt, aber er ist halt trotzdem ja auf seine Art und Weise irgendwie ein ziemlich einzigartiger Spieler, einer der besten Schützen ja auch der Liga und so. Und sagen wir mal, wenn du ihn für 10, 15 Minuten von der Bank bringen kannst, dann stehst du ganz gut da.
Durchaus, ja. Trotzdem, ich Towns finde ich so einen interessanten Fall, weil eigentlich würde ich mir auch sagen, vom Skillset her und von dem, was man teilweise sieht, müsste er eigentlich irgendwie weiter oben stehen. Ja. Also auch das Skillset in Verbindung mit seiner Statur. Und dann sieht man halt, dann hat man halt wieder so manche, oder habe ich dann auch so manche Bilder im Kopf oder manche Spiele im Kopf. Ja gut, muss geschehen, auch bei weitem nicht jedes Wolves-Spiel gesehen, so, ne? Also von daher ist es halt.
Das hat übrigens niemand außer Wolves-Fans und selbst die sehen es meistens
nicht alle. Genau, aber es gibt halt dann doch so manche Dinge, die halt dann, wo ich dann irgendwie, okay, würde ich jetzt Towns zum Beispiel Brown vorziehen? So, weißt du, wie ich meine? Oder ist Towns ist in einem Vakuum wahrscheinlich der deutlich begabtere Spieler, der also auch halt wesentlich vielseitiger Offensivspieler oder halt gefährlichere Offensivspieler vielleicht so. Trotzdem ist irgendwie, frage ich mich dann, okay, trägt mir Brown als Gesamtkonzept oder als Gesamtpaket mehr oder trägt er mehr dazu bei, dass mein Team gewinnt, als es Towns momentan tut?
Ja.
Also das sind so,
und das ist eine total legitime Überlegung, ja.
Und das finde ich halt bei Towns ist wie so ein Spieler, vielleicht tue ich ihm damit Unrecht, aber bei Towns komme ich da so ein bisschen, also finde ich es extrem in Anführungszeichen, diese Diskrepanz irgendwie zwischen, okay, eigentlich ist er so dieses brutale Talent, wie du sagst, halt vielleicht einer der besten Offensiv-Bigs-Center nach Jokic und Embiid, oder der beste nach Jokic und Embiid, und andererseits ist es halt, okay, irgendwie ist es halt, hat für mich noch nicht so 100% gezündet, aber ich finde so an der Stelle passt er dann eigentlich ganz gut hin.
Ja, man hat ihn halt in den Playoffs einfach noch nicht irgendwie dominieren sehen, sondern sich teilweise sogar eher ein bisschen zurückziehen sehen und so. Und das bleibt natürlich hängen. Und also es waren auch noch nicht so viele Eindrücke, die er da gesammelt hat, aber es hinterlässt so ein bisschen Beigeschmack. Und bei anderen Leuten, also auch bei einem Spielertypen wie Brown, da musst du halt nicht viel überlegen. Den siehst du und weißt, okay, der kann in den Playoffs wunderbar funktionieren.
Ja.
Bei Towns ist es einfach ein bisschen komplizierter und man muss es erst noch sehen. Aber das ist halt dieses Vakuum-Ding, ne? Also wenn ich mir ein Team bauen würde, würde ich wahrscheinlich eher Jaylen Brown als Karl Towns nehmen, wenn ich halt weiß, ich habe schon ein gutes Team. Und wenn ich von vorne anfangen würde, würde ich aber auch wieder denken, okay, Towns hat aber irgendwie individuell das höhere Ceiling. Es ist kompliziert.
Ja,
kompliziert.
Ich versuche mein Team um Towns herumzubauen, um halt sozusagen das, was er kann, zu maximieren und seine Schwächen halt so ein bisschen auszubügeln und auszugleichen. Ja. Genau, Brown ist eher einer, der, okay, den schmeiße ich in mein Team und das passt so, weil er halt einfach diverse Dinge abdeckt, die jedes Team gebrauchen kann irgendwie.
Ja. Jetzt habe ich dich übrigens in die Bredouille gebracht, weil deine Bank extrem klein ist.
Ja, und deshalb, es ist halt...
Mach es.
Was?
Tu es. Martini mit Soda, tu es.
Vucevic oder was?
Also? Ja, genau. Absolut.
Komm, das Ding ist, ich habe, also entweder ich zieh's durch. Ich nehme Zach.
Du nimmst Zach als deinen Center.
Nein, ich nehme Zach als einfach nächsten Spieler und hoffe, dass du mir noch ein Big lässt.
Zach hatte ich nicht in der Top 24.
Krass, das ist halt schon, das ist der Grund, weshalb es hier irgendwann noch zu einem handfesten Streit kommen wird. weshalb es auch gut ist, dass wir nicht in einem Raum sitzen, sonst würde aus diesem handfesten Streit ein handfestes Handgemenge.
Ja. Aus einem Kerfuffel würde ein Brouhaha werden.
Genau. Zach LaVine, ja, hier habt ihr es zuerst gehört, wird nächstes Jahr. Zach LaVine war, bis diese Kniegeschichte aufkam, sensationell unterwegs. Ja, war offensiv einer der effizienteren Scorer der Liga, hat mehrere Dimensionen in seinem Scoring. Also er ist, glaube ich, ich habe letztens eine Statistik, ich sag's hier nicht, ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Es hatte mit seinen Drives zu tun, auf jeden Fall war, ich weiß nicht, ob er regelmäßig an die Linie geschickt wurde oder ob er so oft, oder egal. Hat einen extrem sicheren Wurf, defensiv, Team-Defense, Panther immer wieder. Defense, der letzte Eindruck, richtig schlecht gewesen. Glaube ich aber auch, hat er auch so ein bisschen tatsächlich zu tun mit dieser Kniegeschichte. Also weil es nämlich da wirklich auch bergab ging defensiv. Und jetzt wurde diese Kniegeschichte hoffentlich, also zumindest mal angegangen. Und hoffentlich sieht es auch wieder so aus, dass er wieder Vertrauen in dieses Knie hat. Und dann ist er halt eigentlich auch kein Two-Way-Player, aber schon auch so ein bisschen so ein Booker Light, meiner Meinung nach. Und ich sehe ihn halt eben auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen, sondern habe schon den Eindruck, dass da in der Entscheidungsfindung noch ein bisschen was irgendwie geht, dass er noch ein bisschen, es wird so ein bisschen so ein Ding sein, weil es gibt ja, also sagen wir mal, mehr Vertrauen im Scoring, in sein Scoring ist vielleicht, wenn man manche Aktion gegen Ende eines Spiels vor Augen hat, ist vielleicht nicht das richtige Ding, aber mehr, das sind ja oft auch Aktionen, wo er den Ball lang dribbelt und man nicht so richtig und dann irgendwie ein schlechter Wurf bei rumkommt, war ja in der Vergangenheit öfter mal so, hat sich aber auch verbessert. Also bei Zach ist für mich einfach, und da ist Sympathie spielt sicherlich auch eine Rolle, beziehungsweise ein bisschen Homer-mäßig, aber ich glaube halt, und ich habe auch immer gesagt, ich will Zach von der Bank haben, auch ein Punkt, will ich mittlerweile natürlich nicht mehr, aber in diesem Team, glaube ich, der Scoring Punch ist halt einfach auch einer der besten, die noch übrig sind, so von Spielern. Und defensiv, glaube ich, wenn das Knie hält, ist es wieder einfach Durchschnitt. Bis vielleicht unterer Durchschnitt, aber so, dass es nicht ganz übel ist. Und dann passt es für mich da gut rein. Und ich glaube, du wirst mir sicherlich ein Argument liefern für einen anderen Spieler, das ich nicht entkräften kann. Aber es ist subjektiv, glaube ich, subjektiv nicht objektiv final entkräften kann. Aber für mich passt Zach da eigentlich irgendwie ganz gut hin.
Okay. Ja, ich habe einen im Kopf, bei dem ich am Überlegen bin, ob der nicht in Wirklichkeit besser ist als Brown, Booker, LaVine und auch die Guards, die ich teilweise noch genommen habe, einfach weil er irgendwie, also so ein bisschen wie Paul George, einfach seine Rolle genau versteht und perfekt da drin ist. Und glaube ich aber trotzdem auch irgendwie immer noch von allen, inklusive von mir, meistens unterschätzt wird, das ist Chris Middleton. Also, er hat jetzt natürlich in den Playoffs gefehlt, deswegen konnten wir ihn da nicht so sehen, aber und die Regular Season war nicht ganz so gut wie die Saison davor, aber so, ich weiß nicht, irgendwie ist das so jemand, über den einfach immer noch, obwohl man ja jetzt gesehen hat, okay, sie sind Meister geworden, okay, er hat regelmäßig Spiele am Ende übernommen, weil er unfassbar gut da drin ist, schwierige Würfe zu nehmen und zu treffen.
Ja.
Und das ist ein extrem wichtiger Skill, gerade wenn halt dein bester Spieler alles abdeckt, aber das halt ein ganz kleines bisschen, also da halt ein paar Defizite hat. Ja, und deswegen, also ich glaube, Middleton ist Vielleicht ist er nicht besser als die anderen, aber so in seiner Rolle, die erfüllt er halt schon irgendwie ziemlich ideal. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal ihn, obwohl ich, also auf meiner Liste hatte ich eigentlich noch drei Leute, die vor ihm kommen würden, die alle individuell, glaube ich, mehr Potenzial haben als er, aber Middleton ist halt irgendwie dann doch schon einfach ziemlich gut und irgendwann muss man das Licht sehen. Und ich glaube, über die letzten Jahre, man hat ihn nicht so oft so gesehen, aber er war so von dem, was er seinem Team gegeben hat, eigentlich schon immer ein Top 20 Spieler. Und da sind wir ja jetzt ungefähr unterwegs. Also das ist jetzt der Pick Nummer 19, glaube ich. Von daher passt das doch eigentlich, glaube ich, ganz gut. In die Range gehört er ungefähr, wenn man so sieht, was für ein Value er einem gibt. Ich glaube, wenn man sieht, also wie gesagt, wenn man auf Potenzial achtet, da gibt es dann sicherlich noch andere Kandidaten. Aber ja, kurz gesagt, Middleton ist, glaube ich, gut. Ich nehme ihn.
Ja, Middleton ist ja auch Wahnsinn, dass ausgerechnet ich Chris Middleton vergesse. Ich meine, ich bin ja, also weißt du?
Ihn und Dame Lillard, all deine Freunde hast du vergessen.
Ja, aber deswegen.
Dafür LeBron genommen, den du dafür,
ja,
siehst du,
gar nicht leiden kannst. Siehst du, wie sehr ich um Objektivität bemüht bin?
Merkst du? Ja, ist schon krass.
Ich gehe quasi die Extrameile, ja. Ja. Sind wir jetzt an dem Punkt angekommen? Nee, aber Middleton, also ganz kurz noch. Also ich finde, was du sagst, ergibt irgendwie absolut Sinn. Und es ist halt wieder ein Klassiker eigentlich, dass man über Middleton, oder dass Middleton da eher so, dass man schon ein bisschen gräbt, um dann auf Middleton zu kommen, wie du sagst. Also das, weil er einfach, er ist nicht so laut und irgendwie ist er auch immer noch, ja, nicht so präsent wie andere. Und
ja. Und wenn er für die Knicks spielen würde, dann
wäre es natürlich was ganz anderes.
Würde man seinen Namen von den Dächern rufen.
Ja. Ist jetzt Zeit
du brauchst noch einen, du brauchst noch einen großen Spieler,
Max. Ich sage, ist jetzt Zeit für einen mehrfachen Defensive Player of the Year. Ist der Moment gekommen?
Für Rüdiger oder was?
Ich weiß es nicht.
Ich habe noch einen Big tatsächlich vor ihm stehen gehabt.
Du hast noch einen Big vor. Ah ja. Conference Finals.
Ja, und also auf meiner nicht, also auf der Honorable Mentions Liste, die ich nicht mehr sortiert habe und wo auch Leute im Blickfeld sind, steht auch noch einer, den ich da auch noch überlege.
Den du vor.
Aber also da gibt's nur ein Argument für in den Playoffs. Nicht für in der Regular Season, aber für in den Playoffs.
Ja. Nee, aber ich glaube, ich nehme. Ich folge so ein bisschen deinem Vorbild und ich glaube, ich nehme Bam dann jetzt.
Naja, ja, das war der eine, den ich da stehen hatte.
Ja, ja doch, weil er gibt für mein Team dann auf jeden Fall Sinn. Ich hoffe halt, dass er irgendwann noch so ein bisschen so sein offensives Vertrauen mehr gewinnt, vor allem in seinen Wurf. Aber Bam passt da auf jeden Fall rein.
Ja.
Das passt bei mir vor allem ins Team, also.
Ja, voll. Er und Jalen müssen ja den Laden zusammenhalten.
So.
Bei der Bank.
Ja, so eben. Muss man auch so ein bisschen drauf achten, ne?
Ja.
Von daher, ja, genau.
Ist ein guter Pick.
Und halt, ich meine, was er defensiv drauf hat, wie vielseitig er defensiv ist, wie er offensiv als Hub irgendwie auch spielen kann und so, haben wir ja auch schon oft gesprochen. Also, naja.
Ja. Ich würde gerne offensiv nochmal mehr Entschlossenheit von ihm sehen. Ja. Vielleicht kommt das irgendwann noch, aber er ist trotzdem schon jetzt auf jeden Fall ein unfassbar wertvoller Spieler natürlich. Dann,
ja. Wie, bei welchen Picks sind wir? 1, 2, 3, 4, 5?
Also ich habe jetzt meinen letzten, das heißt,
ja, genau.
Das müsste eigentlich dann Nummer 23 sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Dann habe ich eben nämlich auch was Falsches gesagt bei Middleton. Aber
so genau. Ist das dann manchmal. Ja, du hast mich gerade, damit hast du mich so ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen muss ich jetzt
manchmal rede ich einfach Bullshit, das musst du doch mittlerweile auch bewusst sein. Das
hast du auch wieder recht,
deswegen wir haben wir ja auch nochmal nachgefragt. Heute angefangen mit dem Podcast. aber dann, da ich hier mein Roster so aufgeschrieben habe und so eine Wildcard geht, nehme ich doch einfach die Definition einer Wildcard, der bei mir auch tatsächlich mal auf Position 19 stand, obwohl ich jetzt noch jemanden nach ihm genommen habe, ist Zion.
Ja.
Letzte Version von Zion, die wir gesehen haben, war Fringe Top 20, glaube ich, auf jeden Fall. Also natürlich defensiv noch nicht besonders gut, aber offensiv ekelhaft dominant. Und wenn daraus quasi ein richtiger NBA-Spieler werden kann, der das regelmäßig abruft, dann klettert er auch bald und ist dann definitiv höher auf dieser Liste anzusiedeln. Also ich hatte ursprünglich sogar mal kurz überlegt, ihn quasi so mit Morant und Trey zu gruppieren, bevor ich dachte, okay, dafür hat er jetzt doch ein bisschen zu wenig gezeigt und ihn dann wieder nach hinten genommen, aber
ja.
Könnte auf jeden Fall relativ schnell auch in diese Gruppe kommen, die ich am Anfang meinte, von 10 Spielern, die halt Nummer 1 bei einem Meisterteam sein könnten.
Ja, so ein bisschen so wie bei Kawhi, ne? Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen das gleich in einem Jahr, könnte es halt ein Riesensprung sein bei Zion. Also bei Zion ist halt auch, war jetzt bei mir auch das Ding, also wenn du ihn jetzt nicht genommen hättest, hätte ich ihn jetzt genommen. Also mit meinem letzten Pick sozusagen. Einfach weil das, was man bis jetzt gesehen hat und das Potenzial halt riesig ist, man hat es aber halt einfach schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich es erst wieder sehen will, ganz kurz, so bevor ich ihn dann vor jemand anderen setze, aber potenziell ist da auf jeden Fall viel drin. Letzter Pick. Normalerweise würde ich jetzt DeRozan nehmen, weil er einfach offensiv unfassbar ist und weil ich ihn einfach so geil finde. Aber ich brauche noch ein bisschen Länge, bisschen Vielseitigkeit, bisschen Defense. Deswegen nehme ich Pascal Siakam.
Naja, hatte ich auch noch im Blickfeld.
Das war halt so der, ich brauche jetzt einfach noch. Man hätte auch jetzt Gobert nehmen können, aber ich möchte noch so ein bisschen mehr, ich gehe ein bisschen mehr in die Toronto-Richtung noch und will einfach Vielseitigkeit, lange Gliedmaßen, ein gewisses Offensivspiel, defensive Vielseitigkeit, so.
Verständlich. Ich glaube, ich hätte dann wahrscheinlich Draymond genommen. Aber ja, also Siakam war auf jeden Fall auch einer der Namen, die ich da dann quasi fast direkt dran gesetzt hätte. Also sollen wir mal kurz die ganzen Honorable Mentions durchgehen, weil da kommen halt schon noch krass gute Spieler, so meiner Meinung nach. Die habe ich jetzt nicht sortiert.
Ja.
Aber zwei, die ich tatsächlich in meiner Top 24 noch drin hatte, waren Gilgeous Alexander und Brandon Ingram. Also Ingram quasi als auch der jetzt auch in den Playoffs sehr extrem gut war, fand ich. Dann Gobert, natürlich, Bradley Beal, Darius Garland, Jamal Murray hoffentlich. Donovan Mitchell, DeRozan stand bei mir auch im Blickfeld, LaVine stand auch im Blickfeld, Draymond Green und natürlich unser alter Freund Christopher Paulus, ne?
Absolut.
Kann man auch noch erwähnen. Und dann habe ich noch eine Gruppe von 5 jungen Spielern, wo ich denke, die können absolut nächste Saison rein, sobald die Saison losgeht, können die halt da mit drin sein. Das sind Cade, Anthony Mobley. Edwards, Evan Mobley, Scottie Barnes und LaMelo Ball. Also
ja.
Man kann ohne Probleme auf 50 richtig gute Spieler und All-Star-Kaliber irgendwie kommen. Das ist schon echt nicht ganz so übel.
Ja, und wart mal ab, bis wir nächstes Jahr an dieser Stelle über Patrick Williams sprechen. Also
eben. Für den muss man ja dann noch eine ganz neue Liste aufmachen.
Eben.
Die 10 besten Versionen von Patrick Williams.
Ja. Und dann immer im Vergleich setzen zu der besten Version für die Aufgabe eines anderen Spielers. Und dann würde man immer zum Schluss kommen, dass Patrick Williams noch immer noch meilenweit voraus ist.
Ja.
Aber so zerbröselt der Keks nun mal.
Ja. Dann letzter Roster Breakdown.
Ja.
Mein Team, Starting Five, Doncic, Tatum, Kawhi, Giannis, Jokic, finde ich solide. Bank, Lillard, Harden, George, Towns, Davis und Wildcards, Christopher Mitteltonne und Zion.
Sieht solide aus.
Und deine Truppe, Curry, Butler, LeBron, Durant, Embiid. Das ist eine ganz schön alte Starting Five.
Moment, du hast ja noch ein alter Sack, KD hast du vergessen.
Ja, hab ich gesagt, LeBron, Durant, oder?
Aber ach, sonst Durant, sorry. Ja.
Achso, ja. Jedenfalls ganz schön alt.
Ne? Ganz schön alt. Also, ja, ich bin ja auch die graue Eminenz dieses Podcasts, weißt du? Deshalb.
Das stimmt. Der einzige U30er ist verletzungsanfällig. Egal.
Ja.
Von der Bank Trey, Morant, Jalen, Booker und Bam. Und als Wildcard ist LaVine und Siakam.
Ja.
Ja. Solide.
Solide,
wahrscheinlich, oder? Sollten wir die Leute voten lassen, welches Team besser ist.
Aber wahrscheinlich wird deins gewinnen.
Curry und LeBron haben die meisten Stands.
Ja, gut, stimmt. Weil ich bin bei solchen Sachen echt immer schlecht, weil ich kann die Sympathie immer nicht so, oder die Antipathie kann ich besser. Wie gesagt, ich habe ja diverse Spiele. Aber ich kann es immer nicht so richtig, raus. Und ich weiß noch damals bei Spox, als wir mal so ein, da sollten wir auch ein Team zusammenstellen und es war kurz vor Derrick Rose erstem Comeback. Und ich habe erstmal.
Du hast ihn dann an 1 genommen.
Ich habe ihn einfach an 1 genommen. Ich war davon überzeugt, weil das die Sache läuft.
Meine Güte.
Lief nicht.
Deswegen bist du auch nicht mehr da, ne?
Deswegen bin ich auch nicht mehr. Das war quasi eigentlich der letzte Sargnagel für mich. Dann. Ja. Jetzt kommen wir leider nicht mehr zu, also Voting sollten wir auf jeden Fall machen, zu weiteren Fragen, weil wir sind am Ende irgendwie angekommen. Aber ich möchte kurz einen Shoutout abgeben, wegen einer Frage, wenn das noch okay ist. Oder möchtest du noch irgendwas sagen zu den?
Nee, ich bin zufrieden mit meinem Team.
Okay, ich auch. Ich möchte nur sagen, weil Martin Automatic hat bei Patreon gefragt und die wirklich wichtigen Fragen, Eistee, Pfirsich oder Zitrone oder Fancy-Sorten. Und das hat mich dazu verleitet, deshalb Shoutout heute beim Mittagessen in einem netten Café hier ums Eck mal wieder einen Pfirsicheistee zu bestellen. Und diesen Pfirsicheistee zu trinken hat mich sehr glücklich gemacht. Deswegen vielen Dank, Martin. Hervorragende Idee. Und deswegen, ich war auch Team Pfirsicheistee früher immer. Weiß nicht, wie ist bei
Team
dir?
Team Zitrone.
Team Zitrone. War klar. Ja. Dass du jetzt mit, ja, halt, deswegen funktioniert das hier so gut.
Ja.
Ja. Genau. Wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir.
Wie Malone rausgehen. Und Stockton ohne die problematischen Beigeschichten.
genau. So in die Richtung. Gut, dann können wir es damit eigentlich belassen für heute, oder? Mit diesem wunderbaren Vergleich.
Ja. Ja, ich fühle mich jetzt verschmutzig wegen dem Vergleich.
Ja, finde ich auch ein bisschen hart irgendwie.
Vielleicht wie Death und Corrupt oder wie Havoc und Prodigy oder so.
Besser. Alles ist besser als dieser Vergleich. Mehr oder weniger.
Dre und Snoop.
Oder Dre und Steph. Geht ja auch. Was wiederum ein guter Snoop ist ja. Gut, Snoop ist ja auch eine gute Brücke gerade, weil Steph ja gerade bei Snoop war mit sehr roten Augen. Selbstverständlich. Und Draymonds Hochzeit gab es irgendwie eine Blunt-Bar, habe ich gesehen.
Ja, absolut.
Auch sehr, sehr vorbildlich. Fand alles schön akkurat aufgerollt schon, ne? Wenn sie Stress spart. Auch stark.
Ich meine, Snoop beschäftigt jemanden, der das Ganze, also der wirklich nur für ihn arbeitet, um zu rollen. Das ist schon irgendwie, speziell, aber
der Co, der Co.
Was immer sein Boot floatet, ne? Wie man so schön sagt.
Genau. Gut, bevor wir noch weiter abschweifen, bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. All diejenigen, die uns noch öfter hören wollen und uns noch nicht abonniert haben, ihr könnt das auf allen Plattformen mehr oder weniger tun, bei Apple Podcasts zum Beispiel. Hinterlasst uns da auch sehr gerne Rezensionen, das hilft uns als Podcast tatsächlich weiter. Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, folgt uns auf Twitter und oder Instagram. Schreibt es auch gerne an, wenn ihr Lust habt. Und schaut natürlich, wenn ihr noch mehr auch darauf Lust habt, schaut gerne bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.